Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Und er setzte sich gegenüber dem Schatzbehälter und schaute zu, wie die Menschenmenge Geld in den Schatzbehälter wirft. Und viele Reiche warfen viel hinein. Und es kam eine arme Witwe und warf 2 Lepta hinein, das ist 1 Quadrant. Und er rief seine Jünger herbei und sagte ihnen: Amen, ich sage euch, diese Witwe da, die Arme, sie hat mehr als alle eingeworfen in den Schatzbehälter. Alle nämlich haben aus dem, was ihnen im Überfluss vorhanden war, eingeworfen. Diese aber hat aus ihrer Armut alles, was sie hatte, eingeworfen, ihren ganzen Lebensunterhalt. Auf einem Jahrmarkt gibt es ja immer wieder mal etwas Sensationelles. So gibt es auf einem Jahrmarkt einen Marktschreier, der hat sich einen Athleten beschafft, einen Athleten mit solchen Oberarmen und mit Händen so wie Schraubstöcke. Und während der Marktschreier die Leute anspricht, greift er nach einer Zitrone, zeigt die Zitrone, hält sie hoch und sagt: Dieser Mann ist der stärkste Zitronenauspresser der Welt. Er wird jetzt diese Zitrone mit der bloßen Hand auspressen. Und ich verspreche jedem 10 Dollar, sagte er. 10 Dollar, der es schafft, anschließend noch einen weiteren Tropfen aus der Zitrone rauszupressen. Der Athlet nimmt also die Zitrone, drückt sie aus, die schon fast pulverisiert, völlig leer. Darauf der Schausteller: Wer schafft es noch, einen weiteren Tropfen aus der Zitrone rauszupressen? Da meldet sich ein Mann mit Krawatte und Brille. Nimmt den Rest der Zitrone und drückt tatsächlich noch einen Tropfen raus. Also der Schausteller, jetzt nicht wegen der 10 Dollar, sondern er ist irgendwie perplex über diese Situation. Wie konnte der das schaffen? Und weil er irgendwas sagen wollte, ist ihm nichts Besseres eingefallen, als zu fragen: Was sind Sie von Beruf? Darauf der Mann: Kassierer einer Baptistengemeinde. Uns ist ja natürlich nicht entgangen, dass die Geschichte nicht von hier ist. Erstens haben wir keine Dollarnoten, zweitens keine hauptamtlichen Kassierer, drittens heißen bei uns die Kassierer auch nicht Kassierer, sondern Kassenverwalter und viertens hat uns ja der Gemeindeleiter in der Jahresgemeindestunde erzählt, dass es bei uns keinen finanziellen Druck gibt oder so ähnlich, geben soll, geben darf. Dann fragt man sich natürlich, warum dann eine solche Geschichte und zumal dann noch als Predigt in diesem Gottesdienst? Das sieht doch so aus, als sollte uns wieder mal auf die Tasche gehauen werden. Ich behaupte mal, diese Episode aus dem Leben Jesu ist seinem Ursprung nach nicht als eine Kollektenpredigt gedacht oder dazu geworden, dass sie mal eine Kollektenpredigt werden sollte. Obwohl, wenn von Geld die Rede ist, sind wir meistens irgendwie wach. In unserer Gemeinde gibt es viele, die viel Geld geben und rein rechnerisch fehlt so manchem das Geld, das er gibt, an anderer Stelle. Rein rechnerisch, wohl bemerkt. Mancher ist ja auch genügsam geworden, sodass er von sich behaupten würde: Mir fehlt gar nichts, auch wenn ich gebe. Oder ich werde immer wieder gesegnet. Das merke ich. Gott segnet mich. Und dann gibt es auch jene, die könnten bereits nach dem Vers 41, dem ersten Vers unserer kurzen Geschichte, schon sagen, mit einem guten Gefühl, da heißt es ja: Und Jesus setzte sich gegenüber dem Schatzbehälter und schaute zu, wie die Menschenmenge Geld in den Schatzbehälter wirft, und viele Reiche warfen viel hinein. Ach, das ist doch eigentlich, könnte man sagen, eine schöne Aussage. Jesus sieht, dass du viel gibst, Häkchen dahinter, Reicht das vielleicht als Wort zum Sonntag? So nach dem Motto, ich bin ganz gut und Jesus weiß das. Und während jetzt einige wahrscheinlich noch über Hartgeld nachdenken, kannst du, der du so drauf bist, schon ganz in Ruhe die nächste Woche planen, so innerlich. Dazu dient ja vielleicht die Ruhe des Gottesdienstes. Das heißt, so wenig inaktuell mit dem Hartgeld ist das gar nicht, denn unsere Bank will gar kein Hartgeld mehr haben. Aber darüber sollen sich andere Leute Gedanken machen, das nur nebenbei. Weiter im Text. Da sitzt Jesus, das war übrigens später verboten, da zu sitzen und zu lauschen. Da sitzt Jesus und es wundert uns vielleicht so ein bisschen, denn unser Eindruck ist doch eher der, dass Jesus persönlich mit Geld wenig zu tun hatte. Ich wüsste gar nicht jetzt mal so auf Anhieb eine Stelle, wo Jesus mal Geld in der Hand hatte. Selbst als er sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist, hat er, glaube ich, die Münze gar nicht in der Hand gehabt. Aber das Gebeverhalten dieser armen Witwe hat es ihm angetan. Was sie gibt, ist materiell gesehen nicht viel. Aber ihre Gabe ist von einer ganz anderen Währung als der uns hier genannten und uns gar nicht geläufigen Währung. Denn diese Währung heißt nicht letztlich Dollar, Euro oder Denar, sondern diese Währung heißt schlicht einfach alles. Sie gibt alles. Sie sagt dem Priester beim Einwurf in den Opferkasten die Summe. Der Priester hatte die Aufgabe, das zu prüfen. Und das erklärt auch, dass Jesus wusste, wie viel sie gab, denn er saß ja da und hat das gehört. Die Frau gab ein 64stel eines Tagelöhnerlohns. Ein Tagelöhnerlohn war dazu ausreichend, eine Familie zu ernähren. Für das, was sie gab, bekam man gerade noch einen halben Spatzen. Nun machen sich vielleicht manche was aus dem halben Spatzen, Spatzenbäckchen, Spatzenbrust, Spatzenkeule oder so. Aber das konnte für niemanden reichen, für Mann und Frau und Witwe nicht. Und diese Frau war auf die Armenversorgung angewiesen und die war bei weitem nicht so ausgestattet wie unser Sozialsystem. Was gab die Frau? Es lässt sich auch anders sagen als ein 64stel von einem Denar. Diese Frau gab alles, hörten wir schon, und diese Frau wurde so eigentlich zu einem Habenichts. Sie hatte nichts mehr. Jemand ohne Polster. Die letzte Reserve erschöpft. Dass jemand alles gibt, das berührt uns wahrscheinlich unangenehm. Da sind uns andere Geschichten lieber. Also zum Beispiel die Geschichte von der Frau, die dieses Nardenöl über Jesus ausgießt. Und dann heißt es in dieser Geschichte, sie tat, was sie konnte. Na, das war ein ganzes Jahresgehalt, aber sie tat ihm das, was möglich war. Sie tat, was sie konnte, Markus 14,8. Und so ein Satz, mit dem können wir uns wohl eher anfreunden, dass man so tut, was man kann. Alles? Alles ist irgendwie schwierig, unangenehm. Aber was man kann, was man tun kann. Die Witwe hat es nun nicht mehr in der Hand. Welche Wirkung soll denn dieser Text auf uns heutige Hörer haben? Sollen wir uns an ihr ein Beispiel nehmen? Und heute sammeln wir die Kollekte erst nach dem Gottesdienst, unser Portemonnaie rausnehmen und dann über dem Kollektenkorb auskippen. Alles? Jemand machte mal auf der Bundesratstagung, die jährlich stattfindet, da gibt es ja immer jemanden, der dahin fährt, Werbung für die Kollekte und sagte, man nehme die rechte Hand, fasse in die linke Tasche, die Frauen müssen irgendwie umdenken, greife nach dem Portemonnaie, ich habe jetzt kein Portemonnaie, ich habe meins heute vergessen, passend, ne? Das ist ja Predigt, klappe es auf, nehme 20 Euro raus, stecke sie wieder in die Jackentasche und werfe dann das Portemonnaie in den Kollekteneimer. Meine, da hätte man gleich so die namentliche Erfassung wegen der Steuer und so. Meine, müsste ja die Papiere wieder kriegen, nicht? Wenn da der Führerschein mit drin ist und so. Aber darum geht es hier nicht. Im gleichen Vers lesen wir, einer der Schriftgelehrten fragte Jesus, welches ist das wichtigste Gebot von allen? Und Jesus antwortet ihm, das wichtigste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein höheres Gebot, keine höheren Gebote als diese. Der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott, es ist kein anderer neben ihm. Und ihn von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften lieben und seinen Nächsten wie sich selbst lieben, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus merkte, wie verständig er antwortete, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das beeindruckendste Wort in diesem Abschnitt ist, glaube ich, ein ganz kleines. Nämlich das Wort ganz. Wenn wir mal überlegen, wie viel geschieht eigentlich in dieser Welt halb, nicht ganz, halbherzig zum Beispiel. Oder nur mit halber Kraft, weil auch die Kräfte geteilt werden müssen. Wir meinen jedenfalls, die müssten geteilt werden. Wir sind ja Kompromisse eingegangen, deswegen müssen sie wohl geteilt werden. Oder die Voraussetzungen sind eben nicht besser. Es geht irgendwie nicht ganz, es geht immer nur halb. Wir haben uns für halb schon entschieden. Und das Gemüt ist darum auch oft gespalten. Das merken wir auch in unseren Gefühlen. Es ist immer so da und da. Gar nicht so ganz beieinander. Und dann singen wir mit Dietrich Bonhoeffer, oder das ist nicht sein Lied, aber sein Text, dieses schöne Lied, in dem es heißt, und dann gehört dir unser Leben ganz. Und dann denken wir, das wird wohl im Himmel so sein. Aber ist das nur ein himmlisches Ziel, zu sagen, dann ganz? Muss das nur ein himmlisches Ziel sein? Von Jesus lesen wir im Römerbrief, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gestern Abend war ich an einem Krankenbett und habe dem Kranken das gesagt. Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Und habe dann ergänzt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles das Leben schenken? Bei Jesus ist ja das Leben, ich lebe und ihr sollt auch leben, war die Jahreslosung 2008. Also sterben schon, aber auch leben und mit ihm leben. Und gern bete ich mit den Angehörigen dieses Mannes um das Leben hier. Aber vielleicht gibt es das Erwachen erst im Schoße Gottes. Jesus hat hier auf dieser Erde sein ganzes Leben gegeben. Dafür steht ja das Kreuz hier als Symbol. Das ganze Leben. Und darum kann Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, schlussfolgern, das war ja mal der Leitvers für die Abenteuerveranstaltung, Abenteuerlandveranstaltung, noch in der alten Kapelle. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, ermahne und ermuntere ich euch, im Blick auf die Barmherzigkeit Gottes, weiht eure Leiber Gott als ein lebendiges, heiliges und ihm wohlgefälliges Opfer. Das ist der vernünftige Gottesdienst, den ihr halten sollt. Da geht es um Leiber und um Leben, da geht es nicht um das Portemonnaie. Das Abbild dieser Witwe oder das Opfer dieser Witwe ist ein Abbild für unsere Entschiedenheit für das Reich Gottes. Und manchmal wird es auf dem Sektor unseres Lebens auch ganz praktisch. So als Jesus zum Beispiel einen jungen Mann, der fragt, was muss ich denn tun, ihm antwortet, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und dieser junge Mann, objektiv gesehen, Der war wahrscheinlich sehr charmant und er führte ein vorbildliches Leben und der hatte eine ungebrochene Sensibilität vor Gott und er verfügte über alle Kraft, hatte ein Herz, das für Jesus brennt. Aber er hatte irgendwie in seinem ganzen Wesen einen Einschluss, sodass er an dem Wörtchen ganz vorbeigehen musste. Aber über diese seine Entscheidung, die er getroffen hat, zutiefst traurig geworden ist. Das heißt im Markus-Evangelium, als er das hörte, was Jesus ihm da sagte, verdunkelte sich sein Gesicht und er ging traurig fort. Das haben wir mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir diese Witwe. Diese Witwe, die alles gibt und fröhlich ist. Das ist unsere Berufung. Nicht mit halbem Herzen. Auch wenn die Kraft nicht mehr da ist. Aber nicht mit halbem Herzen, sondern mit ganzem Herzen. Ich empfehle diese Worte, Jesu noch einmal zu Hause zu lesen. Darüber zu beten und auch zu fragen, Jesus, was willst du mir durch diesen Abschnitt zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, was willst du mir dadurch sagen? Ich ermute uns auch, am nächsten Sonntag wiederzukommen. Ich werde nicht da sein, ein anderer wird die Predigt halten. Aber die Gelegenheit der Predigt am nächsten Sonntag wahrzunehmen und das, was in der Woche herangereift ist, dann mal so Jesus zu Füßen zu legen. Was macht das mit mir, wenn ich von Jesus lese, obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich empfehle das auch mal so in den Gruppenzusammenkünften der vor uns liegenden Woche, mal diesen Text am Anfang mal ruhig zu lesen und mal einen Austausch darüber zu haben. Was heißt denn eigentlich in bestimmten Bezügen ganz? Man kann natürlich auch mit seinem Partner mal darüber reden, heute oder in der Familie. Was heißt denn ganz? Wenn wir von jung bis alt, gut ausgestattet oder relativ arm, ganz mit Jesus gehen, dann wird es auch in einer traditionellen Gemeinde, wie wir eine sind, es zu einem Aufbruch kommen. Dann wird unsere Gemeinde ein Ort sein, der zu einer Quelle wird für jeden, der da kommt. Nicht nur unsere Gemeinde, das gilt ja für jede Gemeinde. Wo man sich gern zu Jesus hält. Man sieht, die anderen halten sich zu Jesus und da halte ich mich in dieser Gemeinde dann auch gern zu Jesus. Und wo noch nicht geschehen, bin ich auch bereit, mich ganz, ganz für ihn zu entscheiden. Nun noch einmal das Wort, über das wir nachdenken könnten und sprechen sollten, Markus 12, 28-34. Das wichtigste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt keine höheren Gebote als diese. Der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott, es ist kein anderer neben ihm. Und ihn von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften lieben und seine Nächsten wie sich selbst lieben, das ist mehr wert als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus merkte, wie verständig er antwortete, sagte er zu ihm, du bist nicht ferne vom Reich Gottes.